Kapitel 2. Die Waffen-SS bis zum Krieg gegen die Sowjetunion. Polen 1939. Hitlers Prätorianer auf ganzer Front verteilt. Nach Bewährung in den Reihen des Heeres, in die Heimat zurückgekehrt, werden die Verbände der Waffen-SS die Autorität besitzen, ihre Aufgaben als Staatspolizei durchzuführen. Hitler am 6. August 1940 über den Zweck des Kriegseinsatzes der Waffen-SS. Der Auftakt zum Großen Krieg hätte für die Standarten der SS-Verfügungstruppe, gemessen am Ehrgeiz ihrer Befehlshaber, kaum ernüchternder ausfallen können. Am 19. August 1939 hatte Hitler den Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walter von Brauchitsch, ermächtigt, sämtliche 4 SS-Standarten nach besonderen Weisungen zu verwenden. Von einem geschlossenen militärischen Einsatz von Himmlers Truppe, die kurz davor gestanden hatte, zu einer vollständigen SS-Division erweitert zu werden, war vorerst jedoch keine Rede mehr. Die 2 ältesten Standarten der SS-Verfügungstruppe fanden sich jetzt ebenso wie Dietrichs SS-Leibstandarte unterschiedlichen Heeresverbänden unterstellt. Wegen noch bestehender Ausbildungsmängel war die österreichische SS-Standarte der Führer sogar erst einmal an den Westwall in den Raum Freiburg verlegt worden. Von den 1,5 Millionen Mann, die Hitler Ende August 1939 gegen Polen aufmarschieren ließ, stellte die bewaffnete SS somit nicht einmal 1%. Himmlers Anspruch einer gemeinsamen Kampfführung seiner SS-Verbände fand sich noch am ehesten in der Gruppe Kempf realisiert. Dieser besondere Kampfverband hatte sich im südlichen Ostpreußen formiert, wo erst ein Vierteljahrhundert zuvor in der Schlacht von Tannenberg die Masse einer russischen Armee vernichtet worden war. Den Kern dieses nach dem gleichnamigen Generalmajor Werner Kempf benannten Gefechtsverbands in Brigadestärke bildete Felix Steiners SS-Standarte Deutschland zusammen mit dem SS-Aufklärungssturmbann, dem SS-Nachrichtensturmbann sowie dem neuen SS-Artillerieregiment, insgesamt 6.000 Mann. Hinzu kamen das Heerespanzerregiment 7 mit 140 Kampfpanzern, etliche andere Unterstützungstruppen des Heeres und schließlich der Divisionsstab aus Heeresoffizieren. Kempfs Gruppe gehörte anfangs zum Verband des 1. Armeekorps, das wiederum der 3. Armee von General Georg von Küchler unterstellt war. Aus dem Raum Neidenburg-Willemberg vorstoßend sollte sie beim Angriff auf das befestigte Mlawa und weiter auf die Weichselfestung Modlin mitwirken. Weniger befriedigend gestaltete sich die Ausgangslage für die SS-Standarte Germania. Sie war zusammen mit dem SS-Pioniersturmbann der 14. Armee des Generaloberst Wilhelm List unterstellt worden und hatte ihren Bereitstellungsraum in der Nähe des oberschlesischen Ratibor-Hammer bezogen. Von dort sollte sie erst in zweiter Reihe den Kampfverbänden des 22. Armeekorps in das seit 1919 umstrittene ostoberschlesische Industrierevier folgen. Dietrichs SS-Leibstandarte wiederum war, verstärkt durch eine motorisierte Artillerieabteilung des Heeres, ostwärts von Breslau bei Kunersdorf aufmarschiert, wo sie das 13. Armeekorps des Generals der Infanterie, Maximilian Freiherr von Weichs, beim Stoß über die Prosna in Richtung Warthe unterstützen sollte. Wie schon die Aufteilung ließen auch die Aufträge an SS-Verfügungstruppe und SS-Leibstandarte kein besonderes Einsatzkonzept erkennen. Das Heer improvisierte und folgte dem Diktat der Stunde. Als besonders ernüchternd dürfte aus Himmlers Sicht die Rolle der SS-Standarte Germania im Rahmen der 14. Armee gewesen sein. Deren 3 Armeekorps sollten zunächst die Stadt Katowice angreifen und das 1921 von Polen besetzte oberschlesische Industriegebiet zurückerobern, um anschließend die südliche Flanke des Feindes durch einen Stoß auf Lemberg zu durchbrechen. Sicherheitsdienst und Abwehr hatten gerade in diesem politisch umkämpften Raum mit erhöhten Aktivitäten polnischer Freischärler im Rücken der deutschen Angriffsverbände gerechnet und der Armeeführung besondere Maßnahmen der Eigensicherung nahegelegt. Dass der Armeeführung dazu aber nichts Besseres einfiel, als eine vollständig motorisierte SS-Standarte einschließlich des SS-Aufklärungszuges auf seine verschiedenen Korps aufzuteilen und sogar einzelne Sturmbanne als Lückenfüller zum Schutz eigener Artilleriestellungen oder zur Sicherung der Flanken einzusetzen, zeugt entweder von großer Geringschätzung für Himmlers Krieger oder schlicht von mangelnder Führungskompetenz. Eine differenzierte Bewertung des ersten militärischen Einsatzes der Germania und ein Vergleich mit den Leistungen der benachbarten Heeresverbände waren unter diesen verzerrten Einsatzbedingungen kaum möglich. In einzelnen Krisensituationen vermochten sich ihre Sturmbanne gegen die Durchbruchsversuche eingeschlossener polnischer Verbände, die sich nach Nordosten durchzukämpfen versuchten, halbwegs zu behaupten. Ein Versuch des zweiten Sturmbannes der SS-Standarte Germania, am 12. September die Sahnbrücke bei Krzeszów im Handstreich zu nehmen, einer der wenigen anspruchsvolleren Aufträge an die SS-Verfügungstruppe, misslang allerdings trotz eines zügig vorgetragenen Vorstoßes von 80 Kilometern. Die Polen hatten im letzten Moment den Übergang gesprengt. Immerhin glückte es den SS-Truppen, den Strom kurz darauf an benachbarter Stelle zu überwinden und den benötigten Brückenkopf doch noch zu bilden. Währenddessen hatte sich im Norden die Gruppe Kempf gegen einen anfangs hartnäckig bei Wlawa verteidigenden Gegner über den Narew zum Bug vorgearbeitet und den Strom am 10. September bei Brok mit allen Teilen überschritten. Weit in den Rücken des Feindes vorstoßend, erreichte der gemischte Verband zwei Tage später im Kampf mit zurückflutenden polnischen Verbänden die Stadt Siedlce, etwa 60 Kilometer östlich von Warschau. Schon am 16. September gelangte sie in einem weiten Bogen zur Weichsel bei Maciejowice im Süden der polnischen Hauptstadt. Da traf am späten Nachmittag der überraschende neue Auftrag an die Armee ein, sich in einem Marsch von 350 Kilometern zurück über Bug und Narew bei Nachipolsk zum Angriff auf Modlin zu versammeln. Die Festung am Zusammenfluss von Weichsel und Bug kapitulierte mit ihrer noch 30.000 Mann starken Besatzung erst nach 10-tägigem Bombardement am 29. September 1939, zwei Tage später als die Hauptstadt Warschau. Die Gesamtverluste der Gruppe Kempf beliefen sich nach einem Monat ununterbrochener Kämpfe auf 756 Tote und Verwundete, was etwa 6% ihrer Personalstärke ausmachte und zu gleichen Anteilen SS- und Heeresangehörige betraf. Dass Generalmajor Kempf gegenüber der SS nicht mit Anerkennung geizte, war keine Überraschung. Immerhin hatte die SS-Verfügungstruppe die Hälfte seines Kampfverbandes gestellt, und jedes Lob fiel damit auch auf ihn selbst zurück. Auf besondere Anforderung des Oberkommandos der 3. Armee meldete der General am 25. September 1939, dass sich sämtliche Verbände der SS-Verfügungstruppe unter seinem Kommando voll bewährt und eine außerordentliche Einsatzfreude an den Tag gelegt hätten. Dem SS-Artillerieregiment bescheinigte er sogar eine große Kampfpassion. Das Kempf damit auch auf das von Angehörigen des Regiments am 12. September verübte Massaker an rund 50 Juden in der Ortschaft Goworowo nahe Rosan anspielte, ist immerhin vorstellbar. Armeeoberbefehlshaber von Küchler hatte zwar sofort ein kriegsgerichtliches Verfahren eingeleitet, musste es aber auf Verlangen Himmlers bald wieder einstellen. Der Reichsführer SS schien sich durchaus nicht an Verbrechen dieser Art zu stören. Himmler nahm im Gegenteil die sich häufenden Beschwerden der Generalität über Disziplinlosigkeiten seiner Männer sogar zum Anlass, einen besonderen Erlass mit Datum vom 17. Oktober 1939 herauszubringen, welcher der bisherigen Unterstellung von Angehörigen der bewaffneten SS und der Polizeitruppen unter die Wehrmachtsgerichtsbarkeit ein Ende setzte. Besondere SS-Gerichtshöfe, deren Angehörige Hitler auf Himmlers Empfehlung ernannte, sollten demnach zukünftig über Militärvergehen von Mitgliedern der bewaffneten SS urteilen. Das Ansehen der Verfügungstruppe im Heer sank damit auf einen Tiefpunkt. Generalleutnant Albert Wodrich, der kommandierende General des 26. Armeekorps, dem auch Kempffs Truppen zeitweilig unterstanden hatten, ging sogar so weit, jede zukünftige Unterstellung von SS-Soldaten unter sein Kommando kategorisch abzulehnen. Zur kritischen Sicht der Generalität auf Himmlers Krieger hatte offenbar vor allem das Auftreten der SS-Leibstandarte beigetragen. Obwohl ebenfalls vollmotorisiert und außerdem noch durch eine Heeresartillerieabteilung unterstützt, offenbarten sie rasch die Mängel ihres Ausbildungsstandes. Schon ihr erster Auftrag, der Angriff auf die Ortschaft Boleslawice an der Prosna, kostete sie hohe Verluste und Zeit. Die Spitze der SS-Leibstandarte geriet nach dem Übergang über den Fluss sogleich am Südrand der Ortschaft in einen Hinterhalt. Anstatt aber die polnischen Verteidiger zu umgehen, versuchte der vorn eingesetzte Sturm, den schwachen und hinhaltend kämpfenden Gegner erneut frontal zu attackieren. Derweil staute sich die Masse von Dietrichs Männern untätig auf der Straße vor der Ortschaft. Da sich überdies nach Ansicht des ersten Generalstabsoffiziers des 13. Armeekorps die Polen den Soldaten der Leibstandarte im infanteristischen Kampf als überlegen erwiesen, musste die Ortschaft schließlich durch einen massiven Artillerieeinsatz in Brand geschossen werden. Das Urteil des Heeresoffiziers lautete dazu nüchtern: Eine Führung der Standarte hat an diesem Tag nicht stattgefunden. Der ehemalige SS-Führer Rudolf Lehmann hat später in seinem mehrbändigen Werk über die SS-Leibstandarte die Kritik seitens der übergeordneten Kommandobehörde zu entkräften versucht. Demnach habe der bei Boleslawice eingesetzte dritte Sturmband sehr wohl einen Umgehungsversuch unternommen und die SS-Leibstandarte sei am 2. September nicht langsamer vorgerückt als die benachbarte 17. Infanteriedivision. Auch als sich die SS-Leibstandarte etwa eine Woche später am Angriff auf die Stadt Pabinace, südwestlich von Lodz, beteiligte, erfüllte Dietrich die Erwartungen seiner Vorgesetzten anscheinend nicht. Dieses Mal warf ihm der Erfahrungsbericht des ersten Generalstabsoffiziers ein zaghaftes Zupacken infolge einer Überschätzung des Feindes vor, sodass die Standarte erneut die ihr gestellten Aufgaben nicht erfüllen konnte. Beim folgenden Angriff auf Lodz sah sich Hitlers Prätorianergarde daher auf die Rolle des Flankenschutzes nach Südosten beschränkt. Die Artillerieabteilung hatte Dietrich, der angeblich nicht einmal über die Länge seiner Marschkolonnen Auskunft geben konnte, bereits an das Korps abgeben müssen. Als schließlich am 9. September die Unterstellung der SS-Leibstandarte unter das 13. Armeekorps endete, schien niemand in General von Weichs Stab, der selbsternannten militärischen Elite des Regimes, eine Träne nachzuweinen. Inzwischen war bekannt geworden, dass SS-Truppen, aber auch Angehörige der benachbarten 17. Infanteriedivision während ihres Vormarsches zur Warte wahllos auf polnische Zivilisten geschossen hatten. Hunderte von Häusern waren in Flammen aufgegangen. Mangelnde Kriegserfahrung, eine nach Entladung drängende Anspannung und nationaler Dünkel gegenüber den Polen waren schon am 3. September 1939 in der Stadt Słodziew zu einem gewalttätigen Exzess eskaliert. In einem Amoklauf hatten am dritten Kriegstag gemeinsam Soldaten der SS-Leibstandarte und des 95. Infanterieregimentes im Beisein ihrer Offiziere wahllos fast 200 Polen, darunter auch Frauen und Kinder, umgebracht. Einen besonderen Mordauftrag durch Himmler hatten Dietrichs Männer nicht. Seine Fronteinheiten reagierten nach Gutdünken auf eine angebliche Bedrohung durch Freischärler. Die Schutzbehauptung der Täter, aus vielen Häusern sei auf die durchziehenden Truppen geschossen worden, erinnerte eher an das Verhalten deutscher Soldaten in Belgien in der Anfangsphase des Ersten Weltkrieges. Erst lange nach dem Krieg versuchte die westdeutsche Justiz, die skandalösen Vorfälle auf dem polnischen Kriegsschauplatz aufzuklären und tat sich dabei schwer, überhaupt Motive für die bestialische Gewalt gegen Zivilpersonen zu finden. Der kurze Krieg gegen Polen endete für Dietrichs bis dahin glücklos agierende Truppe gleichwohl noch mit einem militärischen Achtungserfolg. Seit dem 9. September 1939 der 4. Panzerdivision des Generalmajors Georg Hans Reinhardt unterstellt, war sie westlich von Warschau zur Abriegelung zurückweichender Teile der polnischen Armee eingesetzt. Dabei geriet die SS-Leibstandarte in der Nähe der Stadt Blonie zeitweise von zwei Seiten unter starken Druck. Als Mitte September noch schlagkräftige Verbände der Posener Armee versuchten, bei Pschura Anschluss an die Verteidiger der polnischen Hauptstadt zu gewinnen. In der Nacht zum 13. September wurde sogar ein ganzer Sturm des zweiten Sturmbannes vom Gegner überrannt. Der Einheitsführer, SS-Hauptsturmführer Seppel Lange, kam dabei ums Leben. Durch einen Angriff beiderseits der Pschura in Richtung Weichsel gelang es der SS-Leibstandarte jedoch, diese feindlichen Gruppierungen im Zusammenwirken mit der 4. Panzerdivision bis zum 19. September 1939 einzuschließen und dabei mehr als 20.000 Gefangene einzubringen. Beim abschließenden Angriff auf Modlin spielten Dietrichs Männer allerdings keine aktive Rolle mehr. Anfang Oktober wurde die SS-Leibstandarte nach Prag verlegt, wo sie zunächst als Ordnungstruppe zum Einsatz kam, sich zugleich aber auch von ihren schweren Verlusten während der zurückliegenden 4 Wochen erholen sollte. Von ihren 3.600 Angehörigen zu Beginn des Krieges waren 400 getötet oder verwundet worden, was einer überdurchschnittlichen Verlustquote von 11% entsprach. Himmler sprach in einer Rede vor hohen Parteigenossen Ende Oktober 1939 gewiss übertreibend von insgesamt 750 gefallenen SS-Soldaten, sah darin aber keinen Schaden. Als weltanschauliche Truppe müsse die SS eben zeigen, dass sie für die eigene Weltanschauung noch mehr eintrete als irgendein anderer. Heeresgenerale sahen sich dagegen in ihren früheren Anschauungen bestätigt, dass der mangelnde Ausbildungsstand der SS-Verbände und ihr blindes Draufgängertum für die unnötig hohen Ausfälle verantwortlich waren. Nur mit Mühe gelang es dem Reichsführer, Hitler zu bewegen, in seinem Dank an die Wehrmacht auch die bewaffnete SS einzuschließen.